Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Draußen tobt der Winter, gute Bedingungen für Stubenhockerstunden mit einem guten Buch. Na, was heißt hier eins gleich mit drei empfehlenswerten neuen Sachbüchern, wartet das heutige Sachbuchtrio auf. Das Gespräch zu den Büchern leitet Cornelia Kasis.
Ja, und in der allerersten Ausgabe des Sachbuchtrios in diesem neuen Jahr geht es um Friedrich den Großen, um den globalen Finanzhaushalt und um die arabische Revolution. Fangen wir beim Buch an, das Sie, Hans-Jörg Schulz, sozusagen zu Ihrem Sachbuch des Monats gekürt haben. Der Aufstand heißt es, Volker Perthes hat es geschrieben. Es geht um die arabische Revolution und ihre Folgen. Ein Thema, das sehr viele nach all den Umwälzungen im arabischen Raum beschäftigt. Ich beispielsweise frage mich schon bei diesem Buchtitel, die arabische Revolution und ihre Folgen, ob denn die Folgen dieses gigantischen Umbruchs nach nur einem Jahr überhaupt schon zu beschreiben und zu benennen sind.
Also die Folgen sind sicher nicht zu beschreiben. Wir stehen nach diesem Jahr wirklich am Beginn von Umwälzungen in der Region, wobei zur Region ja auch noch die arabischen, also neben den arabischen Staaten auch noch der Iran und Israel gehören. Mhm. Die nimmt Volker Perthes da bewusst mit rein. Wir kennen die Folgen in Ägypten und Tunesien. Da ist gewählt worden, die Diktatoren sind weg, dafür sind die Islamisten jetzt da. Wir wissen noch nicht, wohin das führt. In Ländern wie Jemen oder Libyen ist wirklich alles offen. Wie schlimm es in Syrien ist, haben wir vorhin wieder in den Nachrichten gehört. Da wurden gestern wieder mindestens 40 Menschen umgebracht. Volker Perthes fordert uns auf, in dem Buch wirklich umzudenken. Wir Europäer und Amerikaner müssen die Region neu angucken, aber wir müssen uns sehr stark mit ihr beschäftigen. Und dann werden wir die Folgen irgendwann kennenlernen.
Mehr über dieses notwendige Umdenken, mehr über Volker Perthes Buch über die arabische Revolution und ihre Folgen in etwa 20 Minuten. Nun blicken wir historisch sehr viel weiter zurück, genauer 300 Jahre, und kommen so zum Geburtstag von Friedrich dem Großen. Einem Mann, der vom Feingeist zum kriegsführenden Machthaber mutierte und derzeit auch aus Anlass seines Geburtstages am 24. Januar vor 300 Jahren viel zu reden gibt. Anita Riechner, Sie sind Historikerin und haben gleich 8 Biografien mit in die Weihnachtsferien genommen und über den Preußenkönig also sehr, sehr viel gelesen. Für das Sachbuchtrio haben Sie sich für die Biografie von Tom Gölle entschieden. Sie heißt »Der alte Fritz«. Im Untertitel Mensch, Monarch, Mythos. Was macht denn dieses Buch im Vergleich zu anderen für Sie so besonders der Rede wert?
Also ganz sicher einmal der Schreibstil. Dieses Buch ist überhaupt nicht wissenschaftlich abgehoben, sondern der Text hat Zug. Es ist alles sehr anschaulich beschrieben. Und mich dünkt das auch sehr ungewöhnlich eigentlich für ein deutschsprachiges historisches Sachbuch, weil das ist man sich eigentlich eher sonst von den Angelsachsen gewohnt. Mir gefällt auch, dass Tom Göller mit Persönlichkeiten von heute, also zum Beispiel mit Politikern oder mit Kulturschaffenden, über Friedrich den Großen spricht. Also daran merkt man dann auch ein bisschen, wie aktuell diese Figur eigentlich heute immer noch ist.
Mehr über diese aktuelle Spiegelung, mehr über den Menschen, den Monarchen und den Mythos, mehr über Friedrich den Großen in der Mitte dieser Sendung. Zunächst nun geht es um das Geld, um den globalen Wohlstand und wie wir dazu gekommen sind. Anlass ist die aktuelle Finanzkrise und da haben Sie, Katharina Boxler, ein Buch mitgebracht mit der Frage im Titel: Was würde Keynes heute tun? Geschrieben hat es Paul Davidson, erschienen ist es im Börsenbuch Verlag. Ja, was würde Keynes heute tun? Da ist guter Rat ja teuer, denn der ebenso exzentrische wie geniale Ökonom des 20. Jahrhunderts ist tot. Der Mann, der schon vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1929 bis 1933 sich gefragt hat, wie Depression und Arbeitslosigkeit bekämpft werden könnten, kann sich zum aktuellen Finanzdurcheinander also überhaupt nicht mehr äußern. Katharina Boxler, was bringt also diese hypothetische Frage in Davidsons Buch?
Es geht natürlich darum, dass Davidson uns erklären möchte, was wir aus der Geschichte lernen können oder vielleicht gelernt haben auch, was vor allem Ökonomen und Politiker gelernt haben aus der Zeit der großen Depression der 1930er Jahre, wo Roosevelt, der amerikanische Präsident, ja aufgrund von Keynes Theorie oder Ideen eben das Land quasi aus dem Dreck gezogen hat mit dem New Deal. Und Davidson fragt, was würde denn jetzt Keynes heute machen in dieser doch größten Wirtschaftskrise seit diesen 1930er Jahren. Und da geht es natürlich ein bisschen der klassischen Theorie. Milton Friedman ist einer der Namen, der das vertreten hat, also der Deregulierung ein bisschen an den Kragen.
Bleiben wir bei diesem Davidsons Buch. Katharina Boxter, Sie sind keine Wirtschaftsexpertin, sondern Wissenschaftsredaktorin mit einer großen Affinität zu psychologischen Themen. Was hat Sie denn nun an Davidsons Analyse so fasziniert?
Also ganz generell fasziniert mich natürlich eben gerade, weil ich einen psychologischen Hintergrund habe, was in der Wirtschaft passiert. Weil es für mich doch immer wieder erstaunlich ist, wie sehr eigentlich die Wirtschaftstheoretiker und auch die Handelnden eigentlich das Bild eines rational handelnden, entscheidenden Menschen, Individuums, Akteurs im Finanzhaushalt, wie dieses Bild des rationalen Menschen immer noch einfach vorherrscht. Das fasziniert mich, weil die Psychologie eigentlich seit den 70er Jahren weiß, oder das auch bewiesen hat, dass das eben nicht so ist, dass der Mensch in einem Geflecht agiert, dass er häufig eben irrational entscheidet, nicht immer zum Schlechten, aber dass er bestimmt kein rationales Wesen ist. Und das war eigentlich der Grund dafür, weshalb ich jetzt dieses Buch von Davidson mir zu Gemüte geführt habe, weil ich auch wissen wollte, was er denn eigentlich sagt zu diesem irrationalen Menschen. Und Keynes Theorie, die sogenannte Liquiditätstheorie, geht eben von einem sehr irrationalen Menschenbild aus und bietet damit wirklich das Kontrastprogramm zur sogenannten klassischen bzw. neoklassischen Volkswirtschaftslehre, die eben von einem berechenbaren Menschen, von einem berechenbaren Akteur und damit auch von einer berechenbaren Zukunft der Märkte ausgeht. Davidson holt die Theorie Keynes eigentlich so ein bisschen wieder aus der Schublade. Die kam etwas in Verruf, nachdem sie eigentlich mit dem New Deal eben eigentlich sehr große Erfolge feiern konnte, kam sie unter der McCarthy-Ära in Verruf. Sie sei vom Kommunismus inspiriert und so weiter. Und Davidson holt sie jetzt sozusagen wieder hervor. Die Stichworte sind, wie gesagt, Irrationalität, dann auch natürlich die Rolle des Staates, was wir ja eigentlich auch als Laien alle wissen. Keynes vertritt die Ansicht, dass eben, wenn der Markt sich nicht mehr regulieren kann, selber, dass der Staat dann ein Akteur werden muss und mit massiven Geldeinschüssen, wie wir es jetzt auch gerade in den Nachrichten gehört haben, eben da eine aktive Rolle übernehmen muss. Und dass der Fokus immer auf den Arbeitsplätzen zu sein hat und nicht auf dem Staatsdefizit. Das wird erst Thema, wenn sich der Staat oder die Wirtschaft einigermaßen erholt hat, dann ist es Zeit für Reformen. Und das erklärt Davidson auf eine sehr gute Art und Weise. Was mir voran gefallen hat, ist, es ist nicht ein, wie soll ich sagen, so ein Lexikon der Wirtschaftsbegriffe, wenn wir Nachrichten hören und denken, was ist jetzt schon wieder, um Gottes Willen, ein Derivat oder ein Swap oder was weiß ich, sondern er erwähnt natürlich all diese Begriffe, aber er setzt sie in einen Zusammenhang und das ermöglicht es mir, zumindest auf einem Laienniveau, ein bisschen zu spielen und mir zu überlegen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn Zinsen gesenkt werden oder wenn Löhne gedrückt werden oder wenn Arbeitsplätze abgebaut werden. Also man erkennt wirklich dieses Geflecht und merkt dann auch, wie was miteinander im Zusammenhang steht. Es ist ganz klar, das wird einem spätestens auf der ersten Seite klar oder sofort, wenn man den Klappentext liest. Davidson selber ist ein Anhänger der Lehre Keynes und sieht es eigentlich als Patentrezept an, aus der gegenwärtigen Krise zu kommen. Aber dadurch, dass er eigentlich sehr klar positioniert ist, liest sich das Buch gut, auch wenn man vielleicht eher ein Anhänger des freien Marktes ist. Also damit hatte ich keine Probleme, ich finde das in Ordnung so. Und was ich vielleicht zum Schluss noch sagen möchte, um zum Anfang nochmal zu meinem Hintergrund zu kommen, was mir halt schon gefallen hat, ist, dass dieses Keynes, diese Keynes-Ideen eben die Irrationalität des Menschen in den Vordergrund stellen. Und das kann ich als Psychologin eigentlich nur unterstützen. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Keynes selber, der sehr gerne an der Börse spekuliert hat, hat sehr, sehr viel Geld verspekuliert und sein Fazit war dann, der Markt kann sich länger irrational verhalten, als man selbst zahlungsfähig ist.
Was mich jetzt so beeindruckt an Ihrer Schilderung, Katharina Boxler, ist ja, dass dieser Fokus auf den Erhalt der Arbeitsplätze lange vor dem Blick auf den Staatshaushalt so zentral war. Insofern ist ja dieser Ruf oder diese Lehre hochaktuell und hochnotwendig wieder.
Es ist interessant, vor allem, weil man sieht, was wir jetzt eben auch in den Nachrichten gehört haben, dass was jetzt zum Beispiel in der EU passiert, irgendwie ein Mix ist. Es ist eigentlich klassische Wirtschaftstheorie mit einem Schuss Keynes. Und das sind halt so Dinge, die man dann merkt, wenn man so ein Buch halt mal durchgeackert hat. Und ackern muss man wirklich, weil das Buch von Davidson ist nicht ganz einfach zu lesen, aber in seiner Kürze von 230 Seiten finde ich es absolut zumutbar. Und wer Lust hat, eben sich da mal reinzuknien, der kommt sicher auf seine Kosten.
Katharina Boxler, wir haben ja gehört, dass Keynes eine exzentrische Persönlichkeit war. Es würde mich natürlich interessieren, hat Paul Davidson auch darüber etwas geschrieben in seinem Buch?
Er hat eher wenig dazu geschrieben. Es kommt nur so beiläufig eigentlich vor, was vielleicht für uns Laien ein bisschen schade ist. Aber er konzentriert sich halt jetzt wirklich auf diese Wirtschaftstheorien. Wer mehr über Keynes wissen möchte, der kann sich bei uns auf der Homepage orientieren. Da gibt's Links zu Beiträgen, zu Sendungen, aber auch zu Büchern, unter anderem zur großen Biografie von Robert Skidelsky zu Keynes. Nur so viel möchte ich noch verraten. Keynes ist wirklich interessant. Er hat nämlich selber nur gerade 8 Wochen Wirtschaft studiert. Das hat ihn irgendwie gelangweilt. Er hat sich lieber mit antiken Sprachen und Mathematik beschäftigt. Er war Mitbegründer des IWF, des Internationalen Währungsfonds, und er war Mitglied der legendären Bloomsbury Group um Virginia Woolf, diese Gruppe, die er zu einem guten Teil auch mitfinanziert hat, also diese Gruppe von Denkern und Intellektuellen, wo er eigentlich einer der wenigen war, der ein regelmäßiges Einkommen hatte.
Sagen Sie nochmal die Adresse, wo wir der Privatperson Keynes genau, auf die Spur kommen.
Genau, mit Links und Verweisen, die Sie auf www.drs2.ch finden können.
Machen wir hier einen Punkt, obwohl es sicher noch viel dazu zu sagen gäbe, die Angaben zum Buch Paul Davidson. Was würde Keynes heute tun, wie wir zu globalem Wohlstand kommen, erschienen im Börsenbuchverlag. Danke, Katharina Boxler. Sie hören DRS 2 und das ist die Januar-Ausgabe des Sachbuchtrios. Und da wenden wir uns nun dem alten Fritz zu. Der alte Fritz, Mensch, Monarch, Mythos. Es geht um Friedrich den Großen, dem König der Preußen und Kurfürsten von Brandenburg, der am 24. Januar vor 300 Jahren das Licht der Welt erblickte. Beginnen wir beim Menschen, Anita Riechner. Wie porträtiert ihn Tom Göller, der Autor der Biografie, die Sie ausgewählt haben?
Ja, Tom Göller beschreibt eigentlich Friedrich II. Als eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Das war er zweifellos. Also er war ja einerseits hochbegabt, er war ein guter Schreiber, er konnte auch sehr witzig sein, er war ein talentierter Flötist auch. Aber er hatte andererseits auch wirklich menschliche Schwächen. Er war sehr zynisch, er konnte spöttisch sein gegenüber Schwächeren und er war sehr rücksichtslos auch in seiner Kriegsführung. Vielleicht müssen wir mal bei der Kindheit einsetzen, weil das ganz prägende Erlebnis war eigentlich die sehr schwierige Beziehung, die Friedrich mit seinem Vater hatte. Die beiden waren absolut unterschiedlich. Also der Vater, der Soldatenkönig, so nannte man ihn, war ein absoluter Haudegen. Er war vernarrt in seine preußische Armee. Und der Sohn, der war ganz anders. Er war eher ein zartes Kind, er war musisch begabt. Und der Vater versuchte eigentlich mit aller Kraft, diesen Sohn irgendwie umzuerziehen, ihm sozusagen die schöngeistigen Flausen auszutreiben. Und er verfasste einen ganz knallharten Lernplan. Das ist im Buch von Tom Göller auch, gibt Auszüge daraus. Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht kann man das nur als Tortur bezeichnen. Das Kind musste um 5:30 in der Früh aufstehen und das immer unter der Woche. Und dann wurde gepaukt, Geografie, Geschichte, Religion, Ethik, also alles Dinge, die der Vater natürlich nützlich fand. Und mit 7 ging es dann auch an die militärische Ausbildung. Damit konnte man nicht früh genug beginnen. Aber wie gesagt, diese Begeisterung für die Armee, die übertrug sich überhaupt nicht auf dieses Kind. Also das Kind hatte Freude an literarischen Werken, an philosophischen Werken. Der Jugendliche auch legte sich dann heimlich eine Bibliothek an mit verbotenen Büchern, die er dann gelesen hat. Und man muss einfach sagen, dass der Vater einen unglaublichen Druck ausübte, psychisch einerseits, er demütigte seinen Sohn, er stellte ihn bloß, aber auch physisch, also er übte Gewalt aus, er schlug Friedrich auch, und nicht, aber, also ich rede nicht von Ohrfeigen, sondern er verprügelte ihn richtig gehend in der Öffentlichkeit. Und das Ganze mündete ja dann auch in einem Eklat 1730, da war Friedrich 18, da versuchte er zu fliehen und diese Flucht misslang. Es wird eigentlich heute in der Forschung immer noch so ein bisschen darüber spekuliert, ja, wollte er tatsächlich fliehen, er wollte nach Frankreich oder England, das war damals die Rede davon, oder ging es ihm eigentlich nur darum, auf sich aufmerksam zu machen. Also jedenfalls kann man sagen, das war eigentlich der Höhepunkt dieser ganz schwierigen Vater-Sohn-Beziehung. Und irgendwann haben sich dann Friedrich und sein Vater wieder versöhnt und 1740, da stieg er ja dann auch auf den Thron, also als sein Vater dann gestorben ist.
Sie haben diese Beziehung beschrieben als eine, wo sich der Sohn wehrt gegen den militaristischen Vater. Wir kennen aber aus den Geschichtsbüchern den großen Feldherrn, Friedrich den Großen. Wann hat er denn diese Liebe zum Militär dann entdeckt?
Das ist wirklich, finde ich, ein ganz interessanter Punkt. Und irgendwie bleibt das auch offen, muss ich jetzt gestehen, in dieser Runde. Tom Göller sagt auch, man kann das psychologisch nicht ganz schlüssig erklären. Eigentlich 1740, von dem Moment an, wo er auf den Thron gestiegen ist, wandelte er sich total. Also er wurde zu einem ganz gewieften Taktiker, zettelte dann die schlesischen Kriege an. Würde jetzt zu weit führen, wenn wir das jetzt da noch irgendwie genau beschreiben würden. Aber es ging ihm von diesem Moment an wirklich darum, die Macht Preußens zu vergrößern. Das hatte er dann auch geschafft. Also Preußen wurde ja dann ein Player in Europa. Vorher war das ja so ein nicht zusammenhängender Flickenteppich und dann war das nachher ein Reich. Also das ist Friedrichs Verdienst. Und es gibt psychologisch einen Ansatz, den ich vielleicht noch kurz erklären kann, dass man sagt, er hat sich irgendwie immer diesen Extremsituationen ausgesetzt. Also in diesen Schlachten hat er ja unglaubliche Erfolge gefeiert, aber auch unglaubliche Niederlagen. Also er hat sich dem ausgesetzt, um irgendwie dieses Trauma mit dem Vater irgendwie zu überwinden. Also ich weiß nicht, ich bin selber nicht Psychologin. Katharina Boxler, vielleicht können Sie da mehr dazu sagen. Aber das ist so ein Ansatz, der in der Forschung diskutiert wird.
Also ich kann natürlich auch nicht in den alten Fritz hineingucken. Mich nimmt eben wirklich, mich wundert wirklich, Sie haben ja jetzt so die Taten beschrieben. Also man sieht die Taten dieses Menschen und schließt daraus auf seine Psyche. Wie weit geht denn Göller, wie weit gelingt es ihm, eben in diesen Menschen hineinzublicken? Also hat er da irgendwelche Zeugnisse? Oder der alte Fritz hat ja auch geschrieben. So.
Ja, also er hat einerseits natürlich, hat er ganz viele Quellen, die er auch zitiert im Buch. Eine ist zum Beispiel die Schwester von Friedrich, das war Wilhelmine, die hat eigentlich sehr viel auch geschrieben über die Jugendzeit. Und da muss ich auch sagen, also das ist ziemlich düster, was wir da erfahren. Aber natürlich, man muss jede Quelle natürlich immer sehr kritisch anschauen. Also wir wissen ja auch nicht genau, was war der Zweck, was hat sie damit bezweckt, indem sie das geschrieben hat. Also das muss irgendwie, glaube ich, schlussendlich ein bisschen offen bleiben.
Und da sind wir ja beim Mythos eigentlich auch, dass da vieles offen bleibt und nicht wirklich erklärt werden kann. Sie haben deutlich gemacht, Anita Riechner, dass dieser alte Fritz gespiegelt wird an heutigen Menschen, an historisch denkenden Menschen in Göllers Buch. Was ist denn da zu erfahren? Zum Beispiel diese ganze musische Begabung, also er war, ich habe es ja erwähnt, er hat Querflöte gespielt, er hat Sinfonien komponiert, Sonaten, ziemlich viele. Und Tom Göller hat sich dann mit dem Leiter des Klassikradios in Deutschland unterhalten und hat einfach mal gefragt, ja, also was ist eigentlich von diesen Kompositionen zu halten? Und man muss jetzt sagen, das sind jetzt nicht irgendwie Oeuvre, die wahrscheinlich, also der Extraklasse oder der Superklasse, aber doch, also der sagt wirklich, also eigentlich sind die auf einem ziemlich hohen Niveau.
Also da war eine Begabung.
Da war eine Begabung, also tatsächlich, das kann man so sagen.
Nebst dem Leiter des Klassikradios nehmen andere Menschen Stellung. Darüber können wir jetzt nichts mehr sagen. Das ist nachzulesen im Buch von Rom Göller, Der alte Fritz, Mensch, Monarch, Mythos. Es ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Danke, Anita Riechner. So, und nun zum Aufstand und zur arabischen Revolution und ihren Folgen. Geschrieben hat es Volker Perthes. Er ist deutscher Politikwissenschaftler und seit 2005 Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gelesen hat dieses Buch Hans-Jürg Schulz. Mit welchem Erkenntnisgewinn?
Also zunächst mit der Erkenntnis, dass das, was da vor einem Jahr im arabischen Raum passiert ist, ein Aufstand war. Volker Perthes nennt bewusst sein Buch Aufstand und distanziert sich von dem berühmten arabischen Frühling, weil wir noch nicht so genau wissen, ob aus diesem Frühling wirklich auch mal ein Sommer wird. Er sagt ganz bewusst, das ist so die Grundhaltung von Perthes, Euphorie ist kein guter politischer Ratgeber, also wir sollten wirklich auch auf dem Boden bleiben. Er bietet in seinem Buch, und das macht es sehr reizvoll, eine wirklich detaillierte Beschreibung der einzelnen Länder in der Region an. Perthes kennt sich da unten gut aus, er hat mal eine Zeit lang in Beirut als Professor gelehrt. Also er beschreibt Tunesien, wo alles begonnen hat, Ägypten, wo die Facebook-Generation ja wirklich dafür gesorgt hat, dass vor einem Jahr dann der Diktator auch irgendwann mal aufgeben musste. Und diese Generation, die nun nach den ersten Wahlen selber in die Röhre schauen muss. Er beschreibt Libyen natürlich mit den ganzen Kriegsvorgängen gegen Gaddafi. Oder er beschreibt sehr ausführlich die Assadsche Erbrepublik Syrien. Ich möchte mal aus diesen Ländern eines herausgreifen, das wir nicht so kennen. Das ist Bahrain. Ein kleiner, aber sehr bedeutender arabischer Finanzplatz. Dieses kleine Königreich hat ja auch einen Aufstand hinter sich. Wir erinnern uns ganz am Anfang, als mit saudi-arabischer Hilfe das Ganze brutal niedergeschlagen wurde. Perthes beschreibt, dass eben natürlich hinter Saudi-Arabien auch massive westliche Interessen damals gestanden sind. Der König Al-Khalifa ist sehr wichtig für die USA, weil die in Bahrain ihre fünfte Marineflotte stationiert hat. Von hier aus kontrollieren die USA ihre ganzen militärischen Interessen am Persischen Golf. Und da wäre ein Umsturz oder sogar eine islamische oder islamistische Regierung, wäre da eher hinderlich geworden. Das Gleiche gilt natürlich auch für das saudische Königshaus, das unbedingt gehalten werden muss, auch aus westlichen Interessen heraus. Ich finde, es lohnt sich bei Perthes diese Länderporträts zu lesen, da wir von den Strukturen und dieser internationalen Interessenspolitik in den kleinen Ländern eigentlich noch relativ wenig wissen und auch wenig lesen können. In dem Golfstaat Bahrain leben mal gerade 600.000 Bahrainer selber. Da ist der Aufstand gescheitert, aber Perthes glaubt, dass eigentlich kein Land der Region, also auch nicht Syrien und letztlich wahrscheinlich auch nicht Saudi-Arabien, immun ist gegen das, was da unten im Moment passiert. Wir sehen das in Syrien, die Menschen gehen immer wieder auf die Straße, obwohl immer wieder geschossen wird, es jeden Tag Dutzende von Tote gibt. Die Welle des politischen und gesellschaftlichen Drucks, die da unten im Moment läuft, die bezeichnet Perthes auf Dauer als eine Welle, die wirklich jedes Land in der Region erfassen wird.
Alles klar, die Umwälzungen im arabischen Raum sind noch lange nicht zu Ende. Die Demokratiebewegung setzt sich fort, der Kampf um Würde auch. Aber Sie haben ganz deutlich gemacht, Perthes liegt dem Westen das sehr nahe und nicht einfach so als exotische historische Bewegung zu betrachten. Was haben wir zu bedenken?
Wir müssen erstmal auch geschichtlich aufarbeiten, dass wir ja ziemlich versagt haben. Niemand hat das vorausgesehen im Westen, was da unten passieren könnte. Im Gegenteil, man hat sich ja arrangiert mit Diktatoren wie Hosni Mubarak in Ägypten. Und nun sagt Perthes, die Europäer müssen sehr rasch die Zusammenarbeit mit den Umbruchsländern suchen, denn die Amerikaner haben nur spezielle Interessen. Sie haben spezielle Interesse an Israel, sie haben Interesse am Persischen Golf. Für die Europäer ist aber die Chance, dass sie auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Region relativ bald schon setzen können. Und er sagt, wir müssen das auch, weil wir sind die geografischen Nachbarn. Und das stimmt ja auch. Wir sehen das ja auch in den Flüchtlingsströmen, die teilweise von dort kommen. Also schnell handeln, weil er sagt, die großen Mächte China und Indien schlafen auch nicht. Und die haben ein ziemlich waches Interesse an der Wirtschaft in dieser Region, die interessiert aber die Politik dort überhaupt nicht.
Hans-Jörg Scholz, mich würde interessieren, wenn man sich ja jetzt in dieses Thema ein bisschen reinknien möchte, dann findet man ja in den Buchhandlungen eine ganze Reihe von Büchern. Also was macht jetzt für Sie gerade dieses Buch so lesenswert, so empfehlenswert?
Also eins ist sicher, dass ich mit Volker Perthes schon ein paar Mal Sendungen gemacht habe, unter anderem auch für Kontext. Und ich halte ihn wirklich für einen ganz ausgezeichneten Experten der ganzen Region. Er hat vor einiger Zeit ein sehr spannendes Buch über den Iran herausgegeben, wo er durch das Land gereist ist. Wir holen ihn beim Schweizer Radio, auch in den Informationsgefäßen sehr häufig als Fachmann. Er ist da wirklich ausgesprochen fundiert und er ist, das schätze ich an ihm, er hat so eine große Nüchternheit. Wir neigen ja manchmal dazu, ein bisschen wirklich ins Schwärmen zu geraten und er bleibt immer wahnsinnig nüchtern dabei und das ist vielleicht eine ganz wichtige Stimme in der Diskussion.
So wie Sie das beschreiben, geht es ja vor allem oder hat Volker Perthes im Fokus die vom Westen gestützten Monarchien, nicht Monarchien, Diktaturen oder auch Monarchien. Was sagt er zum Islamismus?
Da unterscheidet er ziemlich genau, aber das hat er auch schon in vielen Büchern gemacht, zwischen dem Islam und dem Islamismus. Also er sagt eben, wir müssen wirklich, wenn wir die Jugend dort unten und in den arabischen Ländern sind mehr als 70% unter 30. Das heißt, wir müssen auf die künftigen Generationen schauen. Für die ist Islam eine Religion, aber keine Ideologie. Und da setzt er nun, jetzt ist es doch ein bisschen euphorisch, da setzt er nun Hoffnung drauf, dass sich das eines Tages durchsetzen könnte. Und dass also die Parteien wie die Muslimbrüder zum Beispiel, die sieht er als durchaus offen an. Also da ist noch gar nichts gesagt, dass das mal in einer Diktatur oder Scharia enden müsste.
Geht er da nicht einfach von den gut ausgebildeten Jungen aus?
Natürlich, also der Analphabetismus ist ja auch noch riesengroß in der ganzen Region. Aber wir haben es ja gesehen vor einem Jahr auf den Plätzen in Ägypten und in Tunesien und so. Es sind zunächst mal die gut ausgebildeten jungen Leute, die auf die Straße gegangen sind. Man möchte denen einfach nur den Durchhaltewillen und das Durchhaltevermögen wünschen, so ähnlich wie den Menschen in Syrien.
Danke, Hans-Jörg Schulz. Zum Schluss der Sendung bitte ich um die Angaben zu Ihren Büchern und um eine kurze Antwort auf die Frage, für wen Ihre Bücher wie gemacht sind. Hans-Jörg Schulz, Sie zu Beginn.
Ja, der Autor ist Volker Perthes. Das Buch heißt Der Aufstand, die arabische Revolution und ihre Folgen und ist im Pantheon Verlag erschienen. Ich empfehle es eigentlich allen Menschen, die politisch interessiert sind und wirklich auch bewusst teilhaben wollen an dieser spannendsten politischen Entwicklung seit über 20 Jahren, wie ich finde.
Anita Riechner.
Mein Buch heißt Der alte Fritz, geschrieben hat es Tom Göller. Es ist bei Hoffmann und Campe erschienen, 320 Seiten sind's. Ein Buch für alle, die sich für diese Figur interessieren und sich nicht an einem schwer verständlichen Buch abarbeiten wollen. Es ist, finde ich, besonders attraktiv, weil es Bezüge zur Gegenwart macht. Der Autor spricht mit Persönlichkeiten von heute über Friedrich und er versucht, die Fragen zu beantworten, warum ist Friedrich bis heute ein Mythos? Warum soll man sich eigentlich heute, 300 Jahre später, an ihn erinnern? Oder auch, was kann man von ihm lernen? Also da wäre der Bezug zu Paul Davidson gemacht, oder was kann man aus der Geschichte lernen? Er spricht, wie gesagt, mit Persönlichkeiten. Walter Scheel ist ein Beispiel, FDP-Politiker und auch ehemaliger Bundespräsident. Und Walter Scheel sagt, ihn beeindrucke an Friedrich sein Wille zu Reformen, sein Wille auch für Veränderungen, weil solche Kraft finde man eigentlich nur bei wenigen Menschen in der Geschichte.
Katharina Buchsler.
Was würde Keynes heute tun, wie wir zu globalem Wohlstand kommen? So heißt das Buch, geschrieben vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Paul Davidson. Verlegt hat das Buch der Börsenbuch Verlag. Zu empfehlen ist es allen, die schon immer mal mehr wissen wollten zu diesem dicht gewobenen Beziehungsnetz namens Wirtschaft.
So viel zu den besprochenen Büchern von heute. Das nächste Sachbuch-Trio wird sage und schreibe ganz exklusiv am Schalttag zu hören sein, nämlich am 29. Februar. Und dann ist ja schon zumindest der Bücherfrühling angebrochen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.